Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um den wahrscheinlich bekanntesten Satelliten der Welt, das Hubble Space Telescope. Viel Spaß! Vor ziemlich genau 30 Jahren, am 24.04.1990, brachte das Space Shuttle Discovery das Hubble-Weltraumteleskop in seinen Initialorbit etwa 600 Kilometer über unseren Köpfen. Benannt ist es nach dem Astronomen Edwin Hubble, der als erster Objekte außerhalb unserer Galaxie beobachtete, unserer Milchstraße. Bis dahin hatte man geglaubt, dass unsere Milchstraße das ganze Universum wäre. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gern ein Like da. Und wenn du weitere spannende Videos über Raumfahrt nicht verpassen möchtest, dann abonniere gern meinen Channel, denn hier gibt es jeden Montag um 20.15 Uhr zur Primetime ein neues Video von Senkrechtstarter. Was Hubble ist, muss ich dir vermutlich nicht erklären. Hubble ist auch nach 30 Jahren eines unserer leistungsfähigsten Ferngläser in die Tiefen des Alls. Hauptsächlich, weil es entgegen der viel größeren Teleskope auf der Erde nicht durch die Atmosphäre gucken muss. Das kannst du dir ein bisschen so vorstellen wie mit einer Taucherbrille unter Wasser. Solange du die Dinge unter Wasser anschaust, siehst du scharf. Aber wenn du versuchst, Dinge oberhalb der Wasseroberfläche zu sehen, ist das Bild verschwommen. Ja, solange bis du deinen Kopf wieder aus dem Wasser nimmst. Das ist jetzt eine grobe Vereinfachung, aber trifft das Phänomen, was Teleskope auf der Erde daran hindert, in die Tiefen des Alls zu gucken, ganz gut. Sicher kennst du einige der spektakulären Aufnahmen von Hubble. Mit diesen grandiosen Aufnahmen ist Hubble ein perfekter Mittler für die Forschung. Weil seine Bilder so atemberaubend sind, stellen mittlerweile die wenigsten die Entscheidung für den Bau von Hubble in Frage. Das war nicht immer so und zu Zeiten seiner Entwicklung mussten die Forscher der NASA immer wieder für seinen Bau kämpfen. Abseits von komplexer Astrophysik können sich, glaube ich, die wenigsten Menschen der Bildwirkung von den Hubble-Aufnahmen entziehen. Die Aufnahmen sind so fantastisch, dass sie in der Fernserie Star Trek als Hintergründe verwendet wurden. Damit Hubble auch über lange Zeiträume Dinge beobachten kann, musste seine Ausrichtung und viel wichtiger das Mitbewegen mit dem Zielobjekt sehr, sehr, sehr genau sein. Seine Lageregelung ist so genau, dass, wenn man seine Funktionsweise auf die Erde übertragen würde, man von Hamburg eine sich bewegende 10-Cent-Münze in München verfolgen könnte. Aber tatsächlich wäre das Prestigeobjekt Hubble für die NASA beinahe in einem riesen Fiasko geendet. Wegen schlechtem Qualitätsmanagement war der 2,4 Meter große Hauptspiegel fehlerhaft. Aber dazu erzähle ich nachher mehr. Als die ersten Bilder von Hubble im Kontrollzentrum ankamen, war die Enttäuschung riesig. Die erwarteten tollen Aufnahmen von Galaxien waren alle unscharf. Was war da jetzt passiert? Von den ursprünglich veranschlagten 400 Millionen Dollar waren die Kosten auf 4,7 Milliarden Dollar explodiert. Fast 5 Milliarden Dollar für unscharfe Bilder? Da man nicht so einfach hochfliegen konnte, um den Fehler zu finden, startete die NASA eine akribische Untersuchung am Boden. Ein Team zum Beispiel untersuchte die Fertigungsprozesse und Werkzeuge, mit denen die Optik von Hubble gefertigt wurde. Ein zweites Team versuchte aus den fehlerhaften Bildern herauszubekommen, wo denn jetzt der Fehler genau lag. Beide Teams kamen unabhängig voneinander auf die gleiche Erklärung für den Fehler. Das Team, das die Fertigung untersuchte, fand heraus, dass eines der Prüfinstrumente fehlerhaft war. Dazu waren noch viele der Qualitätssicherungsprozesse nicht ausreichend. So war dann nicht bemerkt worden, dass der Hauptspiegel an den Rändern deutlich zu flach war. Für diesen Fehler wiederum war ein defektes Werkzeug verantwortlich. Am Ende also eine sehr unglückliche Verkettung von Umständen. Frei nach Murphy: Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, etwas zu tun und eine Möglichkeit in einer Katastrophe endet, dann wird mit ziemlicher Sicherheit diese Möglichkeit gewählt. Oder vereinfacht: Shit happens. Obwohl der Hauptspiegel ja nicht mehr für die Untersuchung zur Verfügung stand, er befand sich ja jetzt in einem Orbit 600 Kilometer über unseren Köpfen, konnte ein Team aus der Vermessung der defekten Werkzeuge zurückberechnen, wie groß der Fehler im Hauptspiegel sein musste. Ein anderes Team verfolgte einen anderen Ansatz. Es entwickelte eine optische Simulation und diese Simulation errechnete aus dem unscharfen Bild, wie der Fehler in der Optik zustande gekommen sein musste. Als das simulierte Resultat den unscharfen Bildern von Hubble schließlich ähnelte, war man sich dann sicher, dass man den Fehler gefunden hat und die richtige Lösung für das Problem. Die Außenfläche des Hauptspiegels war zu flach. Da beide Teams ja unabhängig zu dem gleichen Ergebnis gekommen waren und auch ihre Berechnungen der Abweichung deckend waren, war man sich ziemlich sicher, dass man den Fehler gefunden hatte. Die Hauptoptik von Hubble besteht aus zwei konkaven Spiegeln. Der Hauptspiegel bündelt das Licht auf den Sekundärspiegel, der es dann auf die Instrumente bündelt. Da die Lichtstrahlen, die von der Außenseite des Hauptspiegels gebündelt wurden, einen flacheren Winkel hatten als die Lichtstrahlen, die von der Innenseite des Spiegels gebündelt wurden, war der Fokuspunkt der schlechten Lichtstrahlen nicht an der Stelle fokussiert, wo sich die Instrumente befunden haben, sondern einige Millimeter dahinter. Diese Lichtstrahlen erzeugten auf den Instrumenten in der eigentlichen Abbildungsebene ein Geisterbild. Das war jetzt doppelt schlecht. Erstens war das Licht für die Auswertung verloren, was die Entfernung, in die Hubble schauen konnte, massiv einschränkte. Und zum anderen ruiniert es gleichzeitig die Aufnahme der korrekten Lichtstrahlen. Aber wie konnte man das Problem lösen? Tatsächlich gab es einen Ersatzspiegel, der bei einem zweiten Hersteller parallel zum Hauptspiegel gefertigt worden war und der auch witzigerweise keine Fehler hatte. Hätte man diesen von Anfang an verbaut, hätte es nie eine Fehlfunktion gegeben. Ein Austausch des Spiegels im Weltraum war jedoch ganz ausgeschlossen. Man hätte Hubble wieder in einen Space Shuttle laden müssen und es zur Reparatur auf die Erde bringen können. Das wäre aber mit einem sehr großen Aufwand verbunden gewesen und hätte eine zusätzliche Shuttle-Mission bedeutet. Also nochmal etwa 1 Milliarde on top auf das ohnehin schon überzogene Budget. Über die Missionszeit von Hubble waren aber sowieso Service-Missionen vorgesehen. Erstens, um die Hardware nachrüsten zu können und zweitens, um das durch den atmosphärischen Widerstand absinkende Teleskop immer mal wieder auf einen höheren Orbit zu boosten. Der Plan war jetzt, einen Bugfix zu entwickeln, der das Problem mit dem Hauptspiegel lösen konnte. Mehrere Korrekturmöglichkeiten wurden diskutiert und man entschied sich schlussendlich für eine Art Brille, die man Hubble aufsetzte. Genau wie wir eine Brille direkt vor dem Auge tragen, würde man die Korrektur kurz vor dem Sensor durchführen. Hier sind die Lichtstrahlen schon gebündelt und die Brille in Anführungszeichen, kann relativ klein sein und leicht. Jetzt konnte man aber nicht einfach in Hubble reinkrabbeln und da eine Brille montieren. Da der Austausch der Hauptinstrumente von Hubble in Wartungsmissionen von Anfang an vorgesehen war, waren die Experimente in Containern hinter der Abbildungsebene verbaut. Diese Container, jeweils etwa so groß wie ein Kühlschrank, konnten von Astronauten in EVAs, also Außeneinsätzen, ein- und ausgebaut werden. Jetzt sollte eines dieser Experimente ausgebaut werden und stattdessen eine Korrekturoptik, die mit einem Gestänge die Lichtstrahlen korrigieren würde, montiert werden. Diese Optik war ein System aus 10 Korrekturspiegeln. Diese Korrekturspiegel hatten den gleichen Fehler wie der Hauptspiegel, nur entgegengesetzt. Und ja, die Summe dieser Fehler, also der Fehler aus dem Hauptspiegel und dem Korrekturspiegel, die erzeugten dann ein perfektes Bild in der Abbildungsebene. Über die Lebensdauer von Hubble wurden dann nach und nach alle Instrumente gegen neue getauscht, die dann selbst solche Korrekturmechanismen schon montiert hatten. So konnte dann am Ende die CoStar getaufte Brille schließlich wieder ausgebaut werden und die befindet sich heute im National Air and Space Museum in Washington. Nach der Reparatur lieferte Hubble glasklare, unglaubliche Aufnahmen vom Universum. Mit diesen Bildern hat Hubble vermutlich Generationen für Weltraum und Astrophysik begeistert, mich eingeschlossen. Und die Forschung verdankt Hubble eine Menge an Daten, die dazu führten, dass wir heute das Universum viel besser verstehen. Um noch tiefer in den Weltraum und damit in die Vergangenheit des Universums blicken zu können, wird der nächste große Schritt der Nachfolger von Hubble, das James Webb-Teleskop, werden. Der Hauptspiegel des James Webbs besteht aus 18 Hexagonalkacheln und die werden 5-mal so groß zusammen sein wie der Hauptspiegel von Hubble. Durch eine Vielzahl von weiteren technischen Finessen erhoffen sich Astrophysiker rund um den Globus neue bahnbrechende Erkenntnisse und einen Blick in die Frühzeit des Universums, ganz, ganz kurz nach dem Urknall. Nach vielen Verschiebungen soll, wenn jetzt alles glatt läuft, das James Webb nächstes Jahr mit einer Ariane 5 in den permanenten Erdschatten gebracht werden. Dort ist es dann ungestört von Einflüssen der Sonne. Mit der Aussicht auf einen Nachfolger sind die Tage des Hubbles leider gezählt. Die Bahn von Hubble sinkt täglich ab und wird noch in diesem Jahrzehnt dafür sorgen, dass Hubble in der Erdatmosphäre verglüht. Damit das nicht unkontrolliert passiert, wurde vorsorglich bei der letzten Wartungsmission ein Dock-Adapter an Hubble angebracht. An diesem Adapter kann dann eine Sonde andocken und mit seinem Triebwerk dafür sorgen, dass Hubble über unbewohntem Gebiet verglüht. Kommen wir zu dem anfangs erwähnten neuen Format von Senkrechtstarter, das dich über Neuigkeiten in der Raumfahrt am Laufenden halten soll. Die KW-16 Senkrechtstarts. Holy shit, es ist soweit, es steht fest, am 27.05. soll es endlich soweit sein, der erste Flug von Astronauten mit der Crew Dragon zur ISS. Ja, seit der Außerdienststellung des Space Shuttles 2011 konnten die Amerikaner nicht mehr selbstständig Menschen ins All bringen. Aber dank SpaceX kann es jetzt wieder losgehen. Ich werde den Start auf jeden Fall live auf YouTube anschauen. Und wenn du die Zeit überbrücken möchtest, mein Video über den Crew Dragon von SpaceX verlinke ich dir hier. Was sonst noch passiert? Die Sonde OSIRIS-REx ist am 15.04. dem Asteroiden Bennu auf 65 Meter nahe gekommen. Das war die Kostümprobe für ein waghalsiges Manöver. Im August wird die Sonde dann einen Probencontainer in den Asteroiden drücken und Gesteinsproben sammeln. Die sollen dann später mit einer Kapsel zurück zur Erde gebracht werden. Und natürlich gibt es weiterhin immense Fortschritte am SN4 Starship-Prototypen von SpaceX. Nachdem der SN3-Prototyp bei einem Drucktest versagt hatte, kann man nur staunen, wie schnell SpaceX mittlerweile die einzelnen Sektionen des Starships fertigt und auch zusammensetzt. Ich glaube, niemand von uns kann es abwarten, das Biest mal wirklich fliegen zu sehen. Wenn du diese und weitere Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag zur Primetime um 20.15 Uhr eine neue Folge von Senkrechtstarter. Wenn das Thema der Folge heute dir gefallen hat, dann lass dem Video gerne ein Like da. Ich hoffe, wir sehen uns nächsten Montag. Bis dahin, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.